Matthias Brandt liest weiter aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger, heute die 6. von 15 Folgen. Die Geschichte spielt im 16. Jahrhundert. Kaiser Karl V. hat abgedankt und wartet im Kloster Juste auf sein Ende. Er ist krank und schon nicht mehr ganz von dieser Welt. Aber Arno Geiger schenkt ihm noch ein letztes Abenteuer. Mit dem 11-jährigen Jeronimo, der nicht weiß, dass er sein Sohn ist, türmt Karl aus seiner kleinen, überwachten Welt. Um vor Verfolgung sicher zu sein, nehmen sie entlegene Wege nach Laredo.
Mit großem Geschick sich der Peitsche bedienend, verscheuchte Honsa die Fliegen von den Rücken der Maultiere. Jeronimo und das Mädchen schwangen sich in die Sättel, stirnrunzelnd beobachtete Honsa das Glück seiner Schwester. Nach der langen Krankheit war sein Körper schmal, das Gesicht gezeichnet unter dem breiten Hut. Er sagte, »Das Maultier ist in den Hinterläufen zu hoch, ich würde es nicht kaufen.« »Du bist vom Fach?« fragte Karl, eingesunken in sein Strohlager. Viel war von ihm nicht zu sehen, und das, was er sagte, interessierte niemanden. Honsa schnalzte mit der Zunge, worauf seine Tiere anzogen. Dem Mädchen rief er zu, »Im Sattel ist es dir vermutlich egal, wohin es geht. Hauptsache reiten. Aber man muss hinter dem Muli sein, nicht auf ihm. Der Hintern eines Mulis bringt Glück.« Laut auflachend schlug das Mädchen die Fersen in die Seiten des Maultiers und stieß einen juchzenden Hetzruf aus, von dem auch der Grauschimmel sich angespornt fühlte. In wildem Galopp, weitere Hetzrufe ausstoßend, jagten das Mädchen und der Junge voraus. Bei einem großen Bauern versorgten sie sich mit Vorräten. 10 Hafersäcke und 2 große Wasserfässer standen jetzt hinten auf dem Fuhrwerk. Der Wagen befand sich, soweit Karl es einschätzen konnte, in gutem Zustand. Das beruhigte ihn. Der Weg ging über einen wohlbebauten Hügel und führte dann in dürres Grasland. Die Luft war von Flügelameisen erfüllt. Im Blau schwebten brettsteif mit ausgebreiteten Flügeln die Geier. Obwohl sie sehr hoch flogen, fühlte Karl sich angestarrt. Die Landschaft wurde weit und immer weiter. Vorwärts ging's, tiefer hinein in eine ungeheure weite Hochebene. Honsa sagte, man nenne es das hohe, einsame Land. Immer das gleiche Bild. Baumlose Pampa, fiedriges, dünnes Gras, verschiedentlich ein paar magere Büsche mit Stacheln, kreidiger Staub. Fast wie im Kloster. Nur das Nötigste, Reduktion und Verarmung. Dazu afrikanische Hitze, von der Karl dicke Hände und Knöchel bekam. Und immer die gleiche Weite in ihrer verstörenden Maßlosigkeit. Unverändert und doch voller Geheimnisse. Das Mädchen sagte, wenn man nichts trinke, schwitze man auch nicht. Das war nicht durchzuhalten. Karl bezweifelte die Wirksamkeit des Mittels. Später korrigierte sie sich, singen vertreibe die Hitze. Aber bestimmt hatte sie dort, wo sie herkam, in den Pyrenäen, ebenfalls gesungen und behauptet, das Singen vertreibe die Kälte. Die Hitze setzte ihnen allen zu, den Tieren mehr als den Menschen. Nicht nur wegen der Hitze kamen sie weniger rasch voran als erhofft. Das lag am Zustand der Wege und an Karl, der jede Stunde einmal austreten musste. Bald hatten sich alle an die vielen Pausen gewöhnt. Honsa stellte fest, dass die Maultiere besser zogen, die regelmäßigen Pausen bekamen ihnen. Das war kein Land, das war Raum, das war Leere, etwas, das sich permanent selbst auslöschte, Kraft der eigenen Weite. Das Gegenteil von Fülle. Man sah nicht in etwas hinein, man sah hindurch. Dahinter wieder das Gleiche, also nichts. Tagelang hatte Karl das Gefühl, es komme zu keiner Verschiebung zwischen dem, was vor ihnen lag, und dem, was hinter ihnen lag. Den Erfolg eines Vorankommens konnte man vermuten, aber nicht erkennen. Den ganzen Tag über hatten sie Sand zwischen den Zähnen. Sie mussten sich Tücher vor den Mund binden und dennoch knirschte es, wenn sie die flockige Spucke kauten. Karl machte auf die ausbleibenden Veränderungen aufmerksam. Beunruhigend, dieses Land. Honsa nickte. Er sagte, die Entfernungen seien gewaltig. Man mache sich keine Vorstellung davon, wenn man immer zu Hause sitze. Es sei ein schwieriger Auftrag. Karl habe eine gute Wahl getroffen, ihn, Honsa, damit zu betrauen. Tatsächlich schien Honsa Zwischenfälle immer vorherzusehen. Er murmelte versonnen, bald werden wir Schaufeln benötigen. Dann fuhr sich der Wagen fest. Alle vier Räder saßen bis zu den Achsen im Sand. Karl wäre dem nicht gewachsen gewesen, eine Würgerei für Tier und Mensch. Honsa kletterte ungerührt vom Bock, gab Anweisungen, dabei selbst mit den Händen den Sand weggrabend. Am Rücken zeigte sein Hemd feuchte Flecken vom Nässen einzelner, nicht ganz vernarbter Wunden. Mehrfach holte Honsa zwei zu diesem Zweck mitgeführte alte Teppiche aus dem Werkzeugkasten und legte sie unter die Räder. Einmal mussten sie zusätzlich Bretter von den Seitenwänden des Wagens lösen, um aus dem feinen Sand wieder herauszukommen. Das Weiterfahren wurde von Geronimo mit lautem Jubel begrüßt. Honsa war wiederhergestellt. In dieser Hinsicht war alles gut ausgegangen. Aber das Leben war für die jungen Leute durch die Gewalt, die sie erfahren hatten, doch deutlich ernster geworden. Zum Glück denkt man in diesem Alter anders und schaut mit Zuversicht nach vorn. Wenn man jung ist, überkommt einen manchmal Glück ohne erkennbaren äußeren Anlass. Vielleicht genügt der blaue Himmel. Unter diesem hindurchfahrend machte Honsa bisweilen den Eindruck, er habe so ziemlich alles wieder vergessen. In der typischen Unbeschwertheit des jungen Mannes. Wenn sich Gelegenheit bot, spielte er auf dem Bock Gitarre oder pfiff sonst irgendwie durch den Tag. Der Mensch in so außerordentlicher Weite scheint sorglos. Trüge man nicht den Gänsefuß, man könnte direkt vergessen, dass man ein Kago ist, sagte er. Keine Obrigkeiten, keine Hoheitszeichen, nur Staubfahnen. Tagsüber war Honsa zufrieden mit sich, seinem Gespann und dem Vorankommen auf schlechten, versenkten Wegen. Allen Schwierigkeiten, die mit der Reise verbunden waren, begegnete er ohne Murren mit verbissener Ausdauer. Doch am Abend hatte er Zeit zum Sinnieren, dann wurde er mürrisch. Daraus konnte man leicht ersehen, wohin seine Gedanken gingen. Einmal rannte er hinter dem Jungen her und trat ihn in den Hintern. Der Junge hatte sich ohne zu fragen die Schaufel genommen. Der Boden bestand aus feinstem Staub. Geronimo hatte eine Ladung davon auf die Schaufel geladen und war losgerannt, ohne die Folgen zu bedenken. Er hüllte seine Mitreisenden in eine dichte Staubwolke. »Lass den Zwerg in Ruhe«, rief Karl streng. Honsa, der leicht zu beleidigen war, platzte fast vor Wut und ging fort bis zum Einbruch der Dunkelheit. Als Geronimo sich bei Karl über den Fußtritt beschweren wollte, schnitt Karl ihm im Ansatz das Wort ab. »Du redest nur, wenn du aufgefordert wirst.« Schwer bepackt kam Honsa nach einer Stunde zurück mit einem Sack wilder Melonen. Als er die erste Melone mit dem langen Messer öffnete, entstand ein knackendes, hallendes Geräusch und Geronimo, der eingenickt war, erwachte sofort. Man sah, wie sehr er dieses Geräusch mochte. Honsa gab ihm die größte Melone für den Grauschimmel. »Weißt du, sonst wird uns das Wasser knapp.« Während der folgenden Reisetage verlor sich die Mühe des Abtastens. Die Kakos gewöhnten sich an Karl und Karl sich an sie. Aber es gelang ihm nicht, Geronimo die herausplatzenden Reden abzugewöhnen. Der Junge sagte förmlich »Senor« oder »Don«. Er tat dies mit großer Ernsthaftigkeit, stellte ansonsten aber ungeachtet aller Ermahnungen Fragen. Und wenn Karl diese Fragen überhörte, nicht darauf einging, war der Junge keineswegs beschämt. Er zog einfach weiter und stellte seine Frage an Relita oder Honsa. So, als wäre Karl ihresgleichen, jemand, an den man Fragen richten kann. Und das nächste Mal fragte Geronimo genau gleich, von einem zum anderen. Und irgendwann gab Karl es auf, den Jungen zurechtzuweisen oder zu ignorieren. »Gehst du gerne auf die Jagd? Welches ist dein Lieblingsessen? Kannst du schwimmen?« Die Fragen waren im Grunde ganz vernünftig. Und Karl wunderte sich, dass ihn bisher nie jemand derlei gefragt hatte. Nie hatte er selbst jemandem solche Fragen gestellt, auch nicht als Kind. Er hatte sich auch nie dergleichen Gedanken gemacht. Der Junge und das Mädchen schlossen sich zusammen. Trotz der Eintönigkeit der Landschaft wurde ihnen nicht langweilig. Der Junge behauptete, die gemeinsame Reise gefalle ihm besser als alles, was er bisher erlebt habe. Es würde ihm nichts ausmachen, wenn die Fahrt 5 Jahre dauerte. Nach dem Abendessen entfernten sich Angelita und der Junge für kleine Spaziergänge. Das Mädchen sagte, das lockere die Muskulatur nach dem Reiten und verbessere den Schlaf. Honsa sagte, er striegle die Tiere, das habe den gleichen Effekt. Und Karl lag allein neben dem Feuer und starrte in den Himmel, bis Honsa das Versorgen und Striegeln der Tiere sein ließ. Über die Büschel aus trockenem Gras, mit denen Honsa die Tiere abgerieben hatte, machten sich die Ameisen her. Erst nach einigen Tagen fiel Karl auf, dass die Orte, die Honsa für das Nachtlager wählte, immer den Geruch von Schafherden verströmten. Honsa sagte, bei der Wahl des Lagers halte er sich an den Verstand der Schafe. Karl gab zu bedenken, dass Schafe bekanntermaßen dumm seien, was Honsa bestritt. Er deutete hinüber zu einer Quelle zwischen dürren Felsen, von deren Wasser ein Widder trank. Der Widder hatte große geschwungene Hörner und eine klaffende Wunde am linken Hinterlauf. Die Beine vor sich verschränkt, hockte Honsa im Gras. Für Karl hielt ein halbleerer, aufrechtstehender Hafersack als Sitzgelegenheit her. Er saß in eine andere Richtung, sodass er und Honsa einander die meiste Zeit nicht ansahen. Aber sie redeten miteinander. Honsa redete mehr als Karl. Nach einiger Zeit wurde es Karl zu viel. Erschöpft von dem Gerumpel des Tages schlief er ein, während Honsa weiterredete. Er wolle unabhängig sein, sagte Honsa. Unabhängig in einer Welt, die ihm Respekt zolle. Er malte sich aus, wie er sein Fuhrunternehmen aufbaute. Er werde Maultiere züchten. Er sagte, er habe schon viel darüber nachgedacht. Es könne nie genug Maultiere geben. Früher oder später komme immer ein Krieg. Luftschlösser, dachte Karl, um dann innerlich hinzuzufügen, mit Ausnahme der Sache mit dem Krieg. Jeder Mensch wolle etwas bedeuten, sagte Honsa. Jeder Mensch brauche etwas, das ihn mit Stolz erfüllt. In den großen Hafenstädten, wo die Schiffe liegen mit ihren bunten Wimpeln, Aufträge annehmen und den Mulis am Abend Äpfel geben. Und im Herbst nach Hause kommen und sich am eigenen Brunnen waschen. Während die Kinder vor Aufregung hüpfen und durcheinander rufen, ob der Vater Geschenke mitgebracht hat. Und während sich die Kinder mit ihren Geschenken in ihre Winkel verziehen, mit der Frau über die Feldwege gehen. Verstehen Sie? Ich verstehe sehr gut. Meiner Frau kaufe ich ein rotes Kleid. Ist das eine verrückte Idee, Senior? Eine gute Idee. Bei seinen Zukunftsplänen hatte Honsa viel Luft unter den Füßen. Seine Pläne trugen ihn ziemlich weit fort. Er sagte, er würde sich gerne in einer Stadt niederlassen, einer großen Stadt, Valladolid oder Burgos. Er wisse, dem stünden seine Herkunft und das Heimatrecht entgegen, aber man solle nie nur das Schlechteste erwarten. Er erläuterte nochmals die Details seiner Luftburg, lebte für einige Zeit ganz allein in der großen Welt seiner Zuversicht, seiner eigenen freien Welt. Es war eine weitgehend isolierte Welt, die den Sachverhalt der Realitäten grob außer Acht ließ. Das machte Karl befangen. Er hätte lieber an die Dinge gedacht, die ihn selbst angingen. Und weil er beim erneuten Aufwachen nicht wusste, worüber Honsa gerade gesprochen hatte, und Honsa streng herüberblickte, fragte er aufs Geratewohl, was ist das Schönste auf der Welt? Frauen. Ja? Finden Sie nicht? Was ist das Besondere an einer Frau? Das Besondere? Einmal abgesehen davon, dass man sie liebt und neben sich hat und ihr vertraut und mit ihr lacht und sie gerne ansieht. Ja, Senor, ich lache so gern mit einer Frau, obwohl das noch nicht oft vorgekommen ist. Wissen Sie was? Ja, dass man seine Frau im Gespräch erwähnen kann. Das stelle ich mir schön vor. Dass man ganz beiläufig sagt, meine Frau macht dieses und meine Frau sagt jenes. Da wird man gleich 10 Zentimeter größer, nicht? Geht es Ihnen nicht auch so? Sind Sie verheiratet, Senior? So stelle ich es mir jedenfalls vor. Und wie sich Frauen zurücklehnen können, haben Sie das schon beobachtet? Ich selber kann es nicht. Seine Augen glänzten und sein Gesicht wirkte in diesem Moment selber wie das einer Frau. Karl sah es und schlug die Augen nieder. Die Hitze tagsüber beflügelte nicht zur Eloquenz. Doch nach dem Abendessen verspürten alle ein großes Mitteilungsbedürfnis, nur Karl nicht. Karl war ausgelaugt und hätte es vorgezogen, stumm in den Sternenhimmel zu blicken. Doch alle Welt erwartete von ihm Kommentare, weil er der Älteste war. Und er wusste nicht, was er sagen sollte. Seine Sprachlosigkeit kam ihm selbst merkwürdig vor. Er sagte sich, das ist nicht normal, so eine innere Wüste, so eine innere Öde, ein leergebrannter Mensch, gefüllt mit kalter Asche. War nicht der Reichsapfel mit Staub gefüllt? Um den Herrscher an die Nichtigkeit des Irdischen zu erinnern? Der Reichsapfel, den Karl mit seinen Kronen weggelegt hatte. Er griff neben sich und spürte den Staub warm zwischen den Fingern. Das Mädchen und der Junge hatten sich zugedeckt, aber zur Ruhe waren sie nicht aufgelegt. Karl, der sein Abendgebet bereits gesprochen und sich der Obhut des Himmels empfohlen hatte, hörte die Stimmen der beiden Naturkinder. Zwischendurch lachten sie hemmungslos über Dinge, die sie mit niemandem teilen wollten. Karl dachte, wie kann man nur so viel lachen? Worüber lachen sie? Was reden sie? Hoffentlich lachen sie nicht über mich. Sie machen nicht den Eindruck. Ja, wirklich. Sie lachen nicht über mich. Sie lachen über ihre eigene Dummheit. Er schaute nach oben in den schwarz glänzenden Grund, der die Ewigkeit birgt. Sehr viele Sterne. Im Osten stand der Mond wie ein Hobelspan. Und die Stimme des Mädchens kam aus dem Dunkel. Einmal wollten sie uns aufhängen. Stell dir vor, findest du das recht? Woher soll ich das wissen? Vermutlich wohl eher nicht. Natürlich nicht. Das denke ich auch. Diese Saukerle. Eine Weile war es ruhig. Dann wieder der Milchbart. Angelita, bist du noch da? Hier, neben dir. Gut. Hast du keine Angst vor der Dunkelheit? Welcher Dunkelheit? Dieser hier. Nein. Was meinst du, woher sie kommt? Die Dunkelheit? Ja. Sie existiert nicht. Es ist nur die Abwesenheit der Sonne. Die Sonne existiert, die Dunkelheit nicht. Du hast also keine Angst? Nicht hier. Nur vielleicht, dass mir ein Ohrwurm irgendwo hineinkriecht. Man müsste sich Wachs in die Ohren tun. Und was ist mit der Nase? Dann fange ich an zu schnarchen und es geht ein Leben lang nicht weg. Meinst du? Würdest du eine Frau mit Wachs in der Nase heiraten? Pfui Teufel. Siehst du? Das meine ich. Schluss mit dem Palaver, rief Karl. 5 Sekunden später prustete Geronimo in seiner Armbeuge, Angelita sofort hinterher. Die beiden Kinder konnten sich ihr Lachen nicht verbeißen.
Ich geb's auf, knurrte Karl.
Er zog sich an dem Wagenrad hoch, neben dem er gelegen war, und im matten Widerschein der offenen Landschaft entfernte er sich, weil er wieder austreten musste. In der Früh war Honsa immer als Erster auf den Beinen. Karl indes lag im Morgengrauen oft eine Stunde wach, die schönste Stunde des Tages, während das Mädchen und der Junge schliefen und schliefen, immer weiter und weiter, bis man sie wachrüttelte. Karl dachte, mein Gott, was schlafen die bloß zusammen. Das erste Licht sickerte in den Morgen und wenn in den Schemen der Tiere die Farben sichtbar wurden, hatte Honsa schon heißes Wasser bereitet. Karl klopfte die Ameisen aus seinem Becher, scheuerte den Becher mit Sand. Schon erstaunlich, was man mit Dreck alles sauber bekommt. Geronimo blinzelte verschlafen. In der Früh merkte man besonders deutlich, er war noch ein Kind. Jeden Tag aufs Neue wusste er in der Früh nicht, wo er sich befand. Er musste sich erst zurechtfinden. Dann freute er sich. Sie vertilgten die Reste des Abendbrots, lösten das Lager auf. In der Manier einer Magierin warf Angelita 3 Handvoll Staub über die Feuerstelle. Die Tiere, die angeschirrt wurden, stampften. Spinnen hatten über Nacht ihre Netze in die Speichen der Wagenräder geflochten und wiegten sich dort in einer leichten Brise. Unmittelbar vor der Abfahrt öffnete Honsa die Truhe mit den Vorräten, packte hier eine Maus am Schwanz und dort eine Maus am Kragen und schleuderte die Tiere so weit wie möglich hinaus ins Grasland. Dann trieb er die Zugtiere an und die Mäuse rannten in einer breiten, nach vorne zugespitzten Schar hinter dem Fuhrwerk her und blieben nur allmählich zurück. Am nächsten Tag wiederholte sich der Vorgang. Honsa schleuderte die Mäuse vom Wagen, trieb die Zugtiere an und die Mäuse nahmen die Verfolgung auf. Noch lange hörte Karl ihr Keuchen. Mehrere Tage vergingen auf diese Art. Die Sonne stieg und sank zur Veranschaulichung, dass die Zeit verstrich. Egal, dachte Karl. Es ist gut, wenn Unnützes verrinnt. Furchterregend war, dass die Landschaft sich nicht änderte. Ein schwindelähnliches Empfinden der extremen Weite begleitete Karl. Es war, als rotiere der Raum. Tagelang kein Haus, nur manchmal in der Ferne die Staubwolke einer dahinziehenden Schafherde. Der Weg führte verschiedentlich etwas in die Höhe, und jede Kuppe brachte die immer gleiche beklemmende Überraschung, dass die Landschaft bis zum Himmelsrand unverändert blieb. In sich kreisend, wie die ab und zu übers Land laufenden Windrosen, bei denen kaum zu verstehen war, woher sie kamen. Alles ruhig, nur vielleicht eine einsame Wolke am Himmel und dahinter die gelbe Oblate der Sonne als drohende Gewissheit. Wie nahe sie an Ansiedlungen vorbeistreiften, war nicht zu sagen. Der Auftrag bestand darin, Ansiedlungen zu meiden. Tagelang begegneten sie niemandem. Dann bebte der Boden und sie wurden von 40 bewaffneten Reitern auf schwarzen Pferden überholt, im gestreckten Galopp, dass die Steine flogen. Die Reiter hielten nicht inne und grüßten auch nicht. Als ihnen kurz darauf ein Pilger entgegenkam mit einem Strick um den Hals zum Zeichen der geringen Meinung, die er von sich hatte, setzte Karl sich auf. Der Pilger gewahrte Karls Hässlichkeit und verabschiedete sich sogleich. Er wagte es nicht, mit ihm zu sprechen. Die meiste Zeit des Tages lag Karl allein im Stroh, das die Stöße des Wagens um ein geringes dämpfte. Grob gewiegt auf harten Rädern streckte er die Glieder einmal hierhin, einmal dorthin und horchte nach innen, ob sich dort etwas tat. Er hätte gern ein Äquivalent zu Dr. Matisse Hörrohr besessen, um in sich hineinzuhorchen. Er hätte sich gerne selbst beobachtet, besaß aber nicht genügend Beobachtungsgabe. Das ist erschreckend, dass man ein Leben lang so halb und halb an sich vorbeirennt. Es bedrückte Karl ein Gefühl des Zerfalls, 7 Krankheiten auf einmal, und die 8., dass einer sich selbst nicht kennt. »Sie sehen heute ein wenig fahl aus«, sagte am Abend Angelita und lächelte. Dann redete sie mit Jeronimo, der an ihre Knie gelehnt saß. Sie erzählte ihm, dass es nun 6 Monate seien seit dem Abschied vom Dorf. »Wie lange wird es im Ganzen werden?« 8 Monate? »Keine Ahnung. Was wir erleben? Einiges. Aber es wiegt die Abwesenheit von zu Hause nicht auf.« Die beiden kamen auf das, was man unterwegs so erlebt. Jeronimo sagte, angeblich gebe es Menschen, die beim Bejahen die Köpfe schütteln. Angelita sagte, ich verzichte darauf. Mir genügt es, wenn man mir davon erzählt. Ich glaube, ich könnte in einem Dorf wie dem unseren ein Leben lang bleiben, ohne dass mir etwas abginge. Du bist dumm, sagte Jeronimo. Schon wieder eine Gemeinsamkeit, antwortete das Mädchen und legte lachend ihren Arm um den Hals des Jungen. 2 kleine Geschwister sind bei einer Nachbarin geblieben, sagte sie zur Güte. Es ist wichtig, dass wir gesund nach Laredo kommen. Diese Fahrt ist wichtig für unsere Zukunft. Der Wind blies ihr eine Haarsträhne in den Mund. Sie kaute eine Zeit lang versonnen auf der Strähne herum. Schließlich sprach sie wieder zu Karl. Sie reden nicht viel, was? Wüsste nicht, was es zu reden gäbe. Wörter wie damals und früher scheinen sie nicht zu kennen. Scheint so. Ich war nie ein großer Redner. Man muss reden, viel reden, Senior. Jede Fähigkeit verkümmert im Lauf der Zeit, wenn sie nicht wachgehalten wird. Was sie sagte, war ehrlich. Vielleicht war es längst keine Weigerung mehr, sich anderen mitzuteilen, vielleicht hatte er es verlernt und könnte es auch nicht mehr selbst, wenn er wollte. Er sah zur sinkenden Sonne. Am Abend kann man hineinblicken, dachte er und sagte lange nichts. Erinnerte sich seines vergangenen Lebens. Und beim Gedanken an das Viele, das sein Leben gewesen war, empfand er Erstaunen. Alles ist geschehen, alles könnte man in ein helles, klares Licht stellen und mitteilen. Aber es tut weniger weh, die Schatten zu betrachten, die von den Dingen geworfen werden. Vielleicht ist das Leben nur so auszuhalten. Wo sind Sie zu Hause? Fragte Angelita.
Schwer zu sagen.
Aber wo Sie geboren sind, werden Sie hoffentlich wissen.
Angeblich auf einem Abort, während eines Balles.
Ihre Mutter hat gerne getanzt?
Meine Mutter? Ich glaube, ja.
Erzählen Sie mir von ihr?
Nicht jetzt.
Warum nicht?
Egal.
Kurz darauf hörte er Geronimo flüstern, denjenigen, der nicht wusste, wessen Sohn er war.
Sie soll wahnsinnig gewesen sein. Sie hat allen blonden Mädchen die Zöpfe abgeschnitten.
Karl erinnerte sich seiner Mutter als einer ständig die Stirn runzelnden Frau. Nur an ihrem Ehemann interessiert, auch nach seinem Tod, sonst an niemandem. Immer eifersüchtig, selbst auf Nonnen, die sich dem Sarg des Verstorbenen näherten. Und wenn nicht eifersüchtig, dann fröstelnd. Als kleines Kind hatte Karl einmal den Kopf an ihren Bauch gelegt. Der Bauch war ganz kalt gewesen. Seine Mutter hatte ihm ein Leben lang Angst gemacht. In dieser Nacht legte der Bub sich neben ihn und schlief sofort ein. Karl lag wach und lauschte auf die zu ihm dringenden Nachtgeräusche. Das Malmen der Mulis, das Knistern im Gras, das Knacken des erlöschenden Feuers. Honsa schnarchte leise. Auch das Mädchen hörte er manchmal murrende Laute ausstoßen. Nur der Bub schien nicht zu atmen. Karl hob den Kopf, beugte sich näher zu dem Kleinen. Nichts. Wie kann jemand so leise schlafen? Nichts. Nicht das leiseste Atmen. Später in der Nacht hörte er neben sich ein Klappern. Was hat der Kleine? Er schlief und schlotterte. Karl griff hinüber, zog an der Decke, deckte Geronimo besser zu, da lachte der Bub heiser auf. Was er wohl träumt? Karl legte seine Hand auf die Schulter des Jungen, der murmelte noch einmal kurz und schlief dann lautlos weiter. Erstaunlich. In der Früh hatte die dumpfe Beklemmung der letzten Zeit sich gelöst. Karl spürte, wie der Wind, der über die Ebene strich, nicht an ihm auflief, sondern durch ihn hindurchging. Er atmete tief. Schon lange war ihm nicht mehr so leicht gewesen. Er empfand keine Anspannung mehr, sondern eine Gelassenheit wie nach einem heißen Bad. Als am Himmelsrand ein sachtes Rot immer weiter in das Grau des Himmels hineinkletterte und sich mit dem Grau vermischte, ohne es bisher zu überwiegen, stand Honza auf. Er reckte sich geräuschvoll die Steifheit aus den Gliedern. Die Maultiere rieben gerade die Hälse aneinander und es staubte aus ihren Fellen. Die Tiere schienen ebenfalls gelöst. Manchmal schauten sie sekundenlang in den Himmel, als wüssten auch sie um das Schicksal. Beinahe tat es Karl leid, als Honza wieder zu reden anfing. Er sagte, »Heute Abend kommen wir ans Ende des hohen, einsamen Landes.« Das freute Karl. Er hatte so viel gelbes Gras, Ginstergestrüpp und Steine gesehen, dass ihm dieses einerlei reichte. Sie zogen nach Norden und tatsächlich stieg noch vor dem Mittag wie ein Geistergebilde aus dem Dunst des Horizonts ein Gebirge auf. Eine bleigraue, allmählich ins Bläuliche wechselnde Kammlinie. Die Berge waren am Horizont bereits deutlich in die Höhe gerückt, da durchquerten sie die sogenannten Sümpfe, ohne dass man von Sümpfen etwas merkte. Alles Oberfläche. Honza sagte, hier herrsche ungesunde Luft, sie sollten nicht zu viel atmen. Am gefährlichsten seien die doppelten Wechselfieber, die in den Wintermonaten in bösartige Faulfieber übergingen. Leute von 50 Jahren seien in dieser Gegend eine Seltenheit, also atmeten sie möglichst flach. Am Abend hatten sie den Fuß des Gebirges erreicht. Hier mussten sie einen Regenguss aushalten, den ersten seit Beginn der gemeinsamen Fahrt. Die entsetzliche Hitze ließ nach. Und plötzlich ein Windstoß, der vertraute Gerüche herantrug, Feuchtigkeit, Moder und Laub. Es ist eigenartig, wie einem das Heimweh ankommt, wenn man an einem völlig fremden Ort zwischen wuchtige Berge hineinblickt und einem etwas wehtut. Das sagte Angelita während des Abendessens.
Matthias Brandt mit einer weiteren Folge aus dem Roman Reise nach Laredo von Arno Geiger. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Und diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Beim VW-Konzern sind zahlreiche Mitarbeiter mit Beginn der Frühschicht in den Warnstreik getreten. Sie wollen vor der 4. Tarifrunde ein Zeichen setzen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Janine Artist.
Die IG Metall hat die Beschäftigten an 9 VW-Standorten dazu aufgerufen, für 4 Stunden die Arbeit niederzulegen. In Wolfsburg soll es vor den Verhandlungen, die mittags starten, außerdem eine Protestkundgebung mit der Gewerkschaftsvorsitzenden Benner geben. Der kriselnde Autobauer will die Löhne um 10% kürzen. Auch Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen sind für die Konzernspitze denkbar. Die IG Metall fordert dagegen, dass alle Standorte erhalten bleiben und dass es eine Beschäftigungsgarantie für die rund 130.000 Mitarbeiter gibt. Lohnkürzungen lehnt sie ab. Die Gewerkschaft droht mit einer weiteren Eskalation, also massiveren Streiks, sollte es in dieser Runde keine Annäherung geben.
Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad will der UN